Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen. Chancenkontinent Afrika. Mit diesem Werbeslogan ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in dieser Woche in Namibia und Südafrika unterwegs mit einer Wirtschaftsdelegation. Doch noch fließen die Investitionen nur spärlich. Wir hören gleich mehr von der deutsch-afrikanischen Wirtschaftskonferenz in Johannesburg und schauen auch in dieser Sendung nach Großbritannien auf das britische Gesundheitssystem, das ähnlich wie hier unterfinanziert ist und ohne Arbeitskräfte. Warum das Klinikpersonal nächste Woche streiken will, dazu gleich mehr. Zunächst aber nach China, wo sich ein Ende der Null-Covid-Politik abzeichnet. Die Gesundheitsbehörde hat heute neue Richtlinien erlassen, die unter anderem eine Lockerung der Quarantäne- und Testregeln vorsieht. Nicht nur Chinesinnen und Chinesen jubeln, auch Ökonominnen und Wirtschaftsvertreter vor Ort, wie aus Shanghai Eva Lambi-Schmidt berichtet.
Darauf hatten die in China tätigen deutschen Firmen gehofft und gewartet, dass die Corona-Maßnahmen in China gelockert werden. Denn diese hatten die chinesische Wirtschaft und auch die Geschäfte der in China tätigen deutschen Unternehmen stark belastet. Immer wieder waren Lieferketten unterbrochen, Fabriken von Lockdowns betroffen, Produktionen eingeschränkt und Reisen kaum möglich. Ob die angekündigten Lockerungen so auch lokal umgesetzt werden, das bleibt abzuwarten, meint Maximilian Butek von der Deutschen Auslandshandelskammer in Shanghai. Trotz eines positiven Signals für die Wirtschaft sieht er auch neue Herausforderungen für die Unternehmen.
Wir müssen jetzt über die nächsten Wochen darauf achten, wie das Gesundheitssystem diese Situation verkraften kann. Es wird jetzt natürlich zu einer großen Welle von Neuinfektionen kommen, wo wir sehen müssen, wird das Ganze in einem Chaos enden oder kann man es in einigermaßen strukturierten Wegen über die Bühne bringen.
Das heißt, es kann vermehrt zu Krankheitsfällen und Personalengpässen kommen. Was die chinesische Gesamtwirtschaft betrifft, so sind die Lockerungen nach Einschätzungen von Maximilian Butek genau das, was die Wirtschaft in China braucht. Zuletzt waren im November Chinas Exporte stark eingebrochen, um mehr als 8% im Vergleich zum Vorjahresmonat.
Wir merken hier, dass ein großer Druck auf chinesischer Seite besteht, den Export wieder anzukurbeln. Und man hat auch verstanden, dafür muss man eben reisen. Man muss die Menschen und Unternehmen in Europa persönlich treffen. Und hier können wir mit einem nahezu Ansturm rechnen, dass der Reiseverkehr wieder aufgenommen wird.
Chinas nationale Gesundheitsbehörde hat heute einen 10-Punkte-Plan angekündigt und damit die Corona-Maßnahmen landesweit gelockert. Demnach sollen Reisen im Inland wieder ohne PCR-Test möglich sein. Auch im Alltag fällt die Testpflicht weitgehend weg. Eine Kehrtwende ist auch, dass mit dem Coronavirus Infizierte und enge Kontaktpersonen sich nun grundsätzlich auch zu Hause isolieren dürfen. Zuvor wurden sie in zentralen Quarantäneunterkünften untergebracht. Die Lockerungen erfolgen, nachdem es Ende November Proteste gegen die strikten Corona-Maßnahmen in China gegeben hat. Ob ein Zusammenhang besteht, ist unklar. Über die Proteste wird in den chinesischen Staatsmedien nicht berichtet. Sie wurden auch nicht bei der heutigen Ankündigung der Lockerungen erwähnt. Die Null-Covid-Strategie hat die chinesische Staats- und Parteiführung nicht explizit für beendet erklärt. Sie erwähnt die Strategie einfach nicht mehr. China befindet sich seit einigen Wochen in der größten Corona-Welle seit Beginn der Pandemie. Den Höchststand an Neuinfektionen erreichte die Volksrepublik Ende November mit 40.000 Fällen am Tag. Zuletzt waren die Zahlen offiziellen Angaben zufolge rückläufig mit 25.000 Neuinfektionen am Tag. Vergangene Woche hatte China angekündigt, die Impfungen im Land vorantreiben zu wollen, denn viele ältere Menschen in China sind nicht ausreichend gegen das Coronavirus geimpft.
Aus Shanghai der Bericht von Eva Lambi-Schmidt. Nicht nur wegen ökonomischer Risiken gehen Deutschland und auch die Europäische Union schon seit geraumer Zeit auf Distanz zu China. Schwerer wiegen die politischen Risiken, der Umgang mit Russland, aber auch mit Taiwan, das Peking ja nicht als eigenständigen Staat anerkennen will. Wegen eines diplomatischen Streits zum Beispiel kam der Handel mit Litauen bereits nahezu zum Erliegen. Das will sich die EU nicht länger gefallen lassen und will nun eine Entscheidung der Welthandelsorganisation herbeiführen in zwei Fällen. Frage an Klaus Remme in unserem Brüsseler Studio. Worum geht es denn da genau?
Frau Bahner, beide Fälle zeigen meiner Ansicht nach auf unterschiedliche Art. Einerseits, wie drastisch Peking seine Marktmacht in Handelsfragen weltweit ausspielt und andererseits, dass Brüssel einen zunehmend konfrontativen Kurs steuert. Im ersten Fall geht es um Auswirkungen, Sie haben das erwähnt, bilateraler Spannungen zwischen China und dem EU-Mitglied Litauen. Auslöser war wie so oft der Umgang mit Taiwan. In Vilnius konnte Taiwan eine Vertretung im eigenen Namen eröffnen. Ein No-Go für Peking, das Taiwan bekanntlich nicht anerkennt. Und die Chinesen haben unter anderem mit drastischen Handelsbeschränkungen reagiert. Exporte aus Litauen nach China sind im laufenden Jahr bis Oktober um 80% eingebrochen. Letztes Jahr wurden noch Waren im Wert von rund 200 Millionen Euro exportiert. Jetzt hat China etwa den Import von Rindfleisch, von Milch, von Alkohol aus Litauen ganz verboten. Und die EU ist besonders alarmiert, weil sich die Beschränkungen auch auf EU-Produkte beziehen, wenn sie nur teilweise aus Litauen kommen. Brüssel sieht hier einen Verstoß gegen WTO-Regeln. Und im zweiten Fall geht es um Patentrechte bzw. den Vorwurf von Peking, europäischen Inhabern von Hochtechnologiepatenten, etwa in der 5G-Technologie, die gerichtliche Verteidigung dieser Patente zu verbieten, und zwar weltweit. Chinesische Gerichte haben in der Tat sogenannte Anti-Suit-Injunctions verhängt. Das sind de facto Prozessführungsverbote. Unternehmen wie Nokia oder Ericsson beispielsweise wird damit verboten, ihr Recht auf Patentschutz vor Gericht außerhalb von China durchzusetzen. Ignorieren die Unternehmen dieses Verbot, drohen in China Strafzahlungen. Und Brüssel sagt, so geht's nicht und will in beiden Fällen Schiedsgerichte.
Wie erfolgsversprechend ist denn ein WTO-Verfahren der EU jetzt? Was könnte denn dabei herauskommen?
Also in jedem Fall brauchen die Beteiligten langen Atem, das steht fest. Beide Fälle schwelen schon seit Beginn des Jahres. Brüssel hat in beiden Fällen bei der WTO Konsultationen mit China beantragt. Die haben auch stattgefunden, im Frühjahr schon, und wie so häufig auf dieser Ebene von Handelskonflikten ergebnislos. Jetzt Peking beharrt darauf, sich strikt an WTO-Regeln zu halten. Und die Forderung nach Schiedsgerichten ist jetzt die nächste Ebene. Die WTO wird schon am 20. Dezember mit diesen Anträgen befasst sein. Peking kann das zurückweisen. Das geht in beiden Fällen genau einmal nach den geltenden Regeln. Die EU hat jetzt schon gesagt, dann wird man die Anträge eben erneuern. Und als Folge würden die Schiedsgerichte dann Ende Januar eingerichtet. Und dann beginnt ein Verfahren, das gut und gerne 18 Monate dauern kann. Ein mögliches Ergebnis wären danach beispielsweise Strafzölle auf chinesische Importe, wenn die EU Recht bekommt. Aber Sie hören, ein mühsames Geschäft.
Mal unabhängig von diesen beiden Fällen und von der WTO, wie angespannt ist denn das Verhältnis derzeit überhaupt zwischen der EU und China?
Na, als jeweiliger Handelspartner sind beide Seiten, wenn wir jetzt die EU für einen Moment als Block sehen, natürlich enorm wichtig für den jeweils anderen. Das bezieht sich nicht nur auf Marktanteile, das bezieht sich auf Rohstoffe, auf Lieferketten, auf Know-how-Transfer. Aber über die Jahre sind Abhängigkeiten entstanden, im einen EU-Mitglied mehr als im anderen. Deutschland hat sicher stärker profitiert, dafür sind die Abhängigkeiten größer. Und wir hören es täglich seit den Kriegsfolgen. Mit Blick auf Russland wird nach Diversifikation gerufen. Nirgendwo ist das dringlicher als mit Blick auf China. Und im Dreiklang Partner, Konkurrent, Systemrivale verschiebt sich das immer weiter Richtung Rivalität. Also wenn schon von Souveränität keine Rede sein kann, Selbstbehauptung ist das Gebot der Stunde. Und auch in diesem Rahmen sind die beiden anstehenden Schiedsgerichte zu sehen.
Informationen waren das von Klaus Remme. Vielen Dank nach Brüssel. Systemrivale ist China auch in Afrika. In vielen afrikanischen Ländern hat Peking bereits Abhängigkeiten geschaffen durch den kreditfinanzierten Bau von Brücken und Straßen. Und auch die Handelsverflechtungen sind eng. Aus Afrika bekommt China viele Rohstoffe und China liefert dafür Waren. Die deutsche Wirtschaft ist da bislang noch vergleichsweise wenig engagiert. Das soll sich ändern und auch deshalb ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in dieser Woche in Namibia und in Südafrika unterwegs. Aus Johannesburg von der Deutsch-Afrikanischen Wirtschaftskonferenz meldet sich Jörg Münchenberg.
Die Erleichterung ist überall unüberhörbar. Denn nach der Corona-bedingten Unterbrechung kann sie jetzt wieder stattfinden, die mittlerweile vierte Deutsch-Afrikanische Wirtschaftskonferenz. Fast 700 Teilnehmer sind nach Johannesburg gekommen, auch Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen, der sich nach ersten Gesprächen mit verschiedenen afrikanischen Handels- und Energieministern zufrieden zeigt.
Für Deutschland ist diese Konferenz eine, die sich einreiht in eine allgemeine Strategie, unsere Wertschöpfungsketten zu diversifizieren. Afrika bietet eine Menge von Chancen an, muss aber immer davon auch profitieren. Das ist mir persönlich, aber ich denke auch allen Firmen sehr, sehr wichtig, dass es keine einseitige wirtschaftliche Beziehung ist, sondern eine echte Partnerschaft.
Zuvor hatte der Wirtschaftsminister die Konferenz mit einer wahren Charmoffensive eröffnet. Seine Botschaft, die Welt hat sich mit der Klimakrise und dem russischen Angriff auf die Ukraine fundamental verändert. Deshalb müssten auch Deutschland und das südliche Afrika neue Antworten geben und angesichts der vielen Krisen in der Welt enger zusammenrücken. Mehr Zusammenarbeit sei also das Gebot der Stunde.
It aims to strengthen the economic ties between Germany and Southern Africa because in view of the many crises facing the world, we need to cooperate more together.
Und doch ist es ein mühsamer Weg. Im letzten Jahr etwa umfasste der Handel mit Waren zwischen Deutschland und dem gesamten afrikanischen Kontinent mit seinen bald 1,4 Milliarden Einwohnern einen Wert von knapp 50 Milliarden Euro. Das sind nicht einmal 2% des gesamten deutschen Handelsvolumens. Die Gründe dafür seien vielfältig, so Heinz-Walter Große, Vorsitzender der Subsahara-Afrika-Initiative der deutschen Wirtschaft.
Wir haben natürlich in Afrika das Bild, dass wir 54 unterschiedliche Länder, Länderstrukturen mit unterschiedlichen historischen Vergangenheiten haben. Viele der Märkte sind relativ klein. Viele dieser Märkte haben tatsächlich noch mit Korruption und auch mit keiner guten Regierungsführung zu kämpfen.
Dabei gibt es viele Interessenüberschneidungen. Dort ein afrikanischer Kontinent, der sich wirtschaftlich weiterentwickeln will, dafür aber die notwendigen Investitionen braucht, der zudem über wichtige Rohstoffe verfügt und über Sonne und Wind im Überfluss. Auf der anderen Seite Europa, das sich nicht nur bei den Handelspartnern, sondern auch bei der Energieversorgung breiter aufstellen will. Es gebe viel zu tun, betonte allerdings auch der südafrikanische Handelsminister Ebrahim Mattel, verbunden auch mit einem deutlichen Appell. Afrika darf beim Umbau in eine grüne Industrie nicht vergessen werden. Deutschland hat hier eine besondere Verantwortung, gerade beim Bau von Elektroautos auf dem afrikanischen Kontinent. Der Wirtschaftsminister versprach unterdessen auf der Konferenz, die staatlichen Exportbürgschaften so neu auszurichten, dass die Unternehmen künftig breiter investieren und eben nicht mehr nur in einem Land, etwa in China. Davon, so Habeck, könne auch Afrika profitieren.
Aus Johannesburg berichtete Jörg Münchenberg und wir kommen zurück ins Inland, wo die Diskussion um eine stabile Finanzierung der Krankenhäuser weitergeht, nachdem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gestern einen ersten Aufschlag gemacht hat, dazu mit Reformvorschlägen einer Expertenkommission, die alle zum Ziel haben, von der Ökonomisierung der Patientenversorgung wegzukommen. Mehr ambulante Behandlungen und auch mehr Versorgungszentren statt Kliniken. Das sind nur zwei Vorschläge, die auch für das Pflegepersonal Folgen haben könnten. Welche, berichtet Johannes Kuhn.
Grundsätzlich ist das Echo auf die Vorschläge von Karl Lauterbach positiv. Doch dass die Krankenhausreform am Ende sogar zu Einsparungen führt, wie der Bundesgesundheitsminister verspricht, daran mag Franz Knieps vom Dachverband der Betriebskrankenkassen nicht so recht glauben.
Ich bin jetzt seit 1986 dabei. Ich habe noch keine Reform erlebt, die auf Dauer billiger wurde. Ich glaube auch nicht, dass es das Ziel dieser Reform sein sollte, es billiger zu machen.
Für die Pflege könnten sich aus dem neuen System Chancen ergeben, sagen Vertreter unisono. Allerdings werde nicht alles die gewünschte Wirkung entfalten. Zum Beispiel die Tagesbehandlungen. Patienten sollen künftig bei deutlich mehr Operationen abends nach Hause können, ohne dass dies Geldeinbußen für die Krankenhäuser bedeutet. Die Entlastung der Pflegenachtschichten, die Lauterbach mit dieser bereits beschlossenen Maßnahme erreichen möchte, gebe es nicht, sagt Bernadette Klapper, Bundesgeschäftsführerin des Berufsverbands für Pflegeberufe.
Die Idee ist ja gut und richtig, das machen zu wollen. Warum sollen die Leute unnötig im Krankenhaus sein? Das entlastet aber die Nachtschicht nicht, weil die Leute, die gehen können, nach Hause gehen können, die schlafen nachts eigentlich oder sollten nachts schlafen. Also wenn man das praktisch nur auf dem Papier ausrechnet, dann wären es natürlich weniger Patienten, aber es hilft tatsächlich in der Arbeit nicht.
Große Hoffnung setzt man auf die Dreigliederung der Krankenhausversorgung. Denn Krankenhäuser der Stufe 1, die nur eine Grundversorgung anbieten, sollen künftig auch unter pflegerischer Leitung stehen können. Mehr Verantwortung gehört zu den Kernforderungen der Pflegevertreter.
Das ist international Standard, dass auch Pflegende hier so eine steuernde Funktion übernehmen,
sagt Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegetags. Allerdings fehlten in Deutschland dafür die notwendigen Voraussetzungen.
Dazu braucht es auch eine besondere Ausbildung. Die haben wir in Deutschland nicht. Wir können ja sowieso erst Pflege seit 2020 studieren. Aber wir haben die nachführenden, weiter qualifizierenden Studiengänge und Weiterbildungen nicht. Und die müssen jetzt dringend installiert werden.
Nur 2% der Pflegekräfte weisen derzeit einen akademischen Abschluss auf. Das Studium sei zu unattraktiv, so Vogler. Insgesamt sei der Pflegeberuf in Deutschland im internationalen Vergleich abgewertet. Schon jetzt kehre manch eingewanderte Pflegekraft nach einiger Zeit in ihr Heimatland zurück, weil sie die eigenen Kompetenzen in Deutschland gar nicht ausleben könne. Auch Bernadette Klapper vom Berufsverband für Pflegeberufe betont, der medizinische Dienst bestimme die Pflegestufe, noch die kleinste Verschreibung laufe über die Ärzte. Kein Wunder also, dass Pflegerinnen und Pfleger oft ein Gefühl der Fremdbestimmtheit hätten.
Wenn man sich das inhaltlich mal anguckt, ist das so in etwa so, als würde man dem Arzt die Diagnosestellung entziehen und dem Elektriker vorschreiben, wo und wie er seine Kabel zu verlegen hat.
Ob die Krankenhausreform diese Situation nachhaltig verändert und damit auch dem Fachkräftemangel entgegenwirkt, darum wird es nun in der Umsetzung gehen. Das Bundesgesundheitsministerium hat dafür bis zu 5 Jahre veranschlagt.
Aus Berlin berichtete Johannes Kuhn. Unterfinanziert ist auch das britische Gesundheitswesen und der Personalmangel in der Pflege ist dort noch größer, weil Arbeitskräfte aus Osteuropa fehlen nach dem Austritt aus der EU. In britischen Krankenhäusern herrscht schon jetzt zum Teil Chaos und nun steht auch noch ein Streik bevor in der kommenden Woche. Der erste große seit 30 Jahren. Christine Heuer berichtet aus London.
Der National Health Service ist den Briten heilig. Seit 1948 versorgt er, scheinbar kostenlos, alle Patienten im Land. Denn der NHS ist nicht beitrags-, sondern steuerfinanziert. Und genau deshalb steckt er in seiner bisher schwersten Notlage. Seit der Finanzkrise haben die regierenden Tories das öffentliche Gesundheitssystem heruntergespart. Die Gehälter sind bescheiden, Arbeitskräfte Mangelware. Der Brexit hat europäische Ärzte und Pfleger vertrieben, die Pandemie auch viele inländische Arbeitnehmer. Wer noch da ist, verwaltet den Mangel und leidet wegen der Teuerungsrate selber Not. Die Gewerkschaft RCN fordert jetzt 19% mehr Lohn. Erstmals in ihrer Geschichte wollen die NHS-Mitarbeiter streiken. Auch im Interesse der Patienten, wie Patricia Marquis vom RCN betont. Die Patienten warten zu lange auf Operationen. Sie warten auf Rettungswagen, sie warten auf Krankenbetten. Das ist einfach nicht mehr sicher für sie. Und wir sagen, das geht so nicht weiter. Es muss sich etwas ändern.
It's not safe for patients any longer. And nurses are saying, we've had enough. We can't continue. Something needs to change.
Beinahe täglich erreichen die Briten Schreckensmeldungen über ihr marodes Gesundheitssystem. Vor den Kliniken stauen sich Krankenwagen, weil es nicht genug Betten und Personal für neue Patienten gibt. Genau diese Ambulanzen können deshalb weiteren Notfallpatienten nicht oder nur zu spät zu Hilfe eilen. Das Royal College of Emergency Medicine, der Berufsverband der Notärzte, führt Buch über die Konsequenzen. Binnen einer Woche hat der Mangel in der Notfallversorgung demnach 200 Menschenleben gekostet. Auch die Rettungsfahrer haben jetzt für Streiks gestimmt. Es geht ihnen wie den Ärzten und Pflegekräften. Ihr Job ist es, anderen zu helfen, aber die Umstände hindern sie daran. Die NHS-Mitarbeiter stecken in einem furchtbaren Dilemma, sagt Dave Carr, der seit 23 Jahren als Intensivpfleger arbeitet.
And what that means in real terms is you may have come in for your cardiac operation. You may have that operation canceled.
Das heißt konkret, wenn Sie für Ihre Herzoperation ins Krankenhaus kommen, kann es sein, dass die OP abgesagt wird, weil es kein Bett für Sie gibt oder niemanden, der sich anschließend um Sie kümmern könnte.
There aren't the beds for you to go to afterwards, or there aren't the staff to look after you after that operation, and that is a terrible, terrible dilemma.
Immer mehr NHS-Mitarbeiter suchen sich einen anderen Job oder werden selber krank. In der Pandemie haben sie bis zum Rand der Erschöpfung gearbeitet. Jetzt sollen sie den Rückstau auflösen, den Corona hinterlassen hat. Ihr Lohn steigt kaum, aber die Lebenshaltungskosten explodieren. Nach einer 12-Stunden-Schicht ist der Besuch bei einer Tafel für viele von ihnen keine Seltenheit. Daher die Forderung nach einer 2-stelligen Lohnerhöhung. Aber auch die Regierung steckt in einem Dilemma. Sie kann es sich nicht leisten, die Inflation bei den Gehältern aufzufangen. Zumal die Gesundheitssparte nicht die einzige ist, die einen solchen Lohnsprung mit Streiks erzwingen will. In Downing Street bereiten sie sich deshalb auf den Arbeitskampf beim NHS vor. Soldaten könnten bald Krankenwagen fahren, Pensionäre in den Dienst zurückgelockt oder das Streikrecht eingeschränkt werden.
Über den bevorstehenden Streik im Gesundheitswesen in Großbritannien berichtete Christine Heuer. Nach der langen Corona-Durststrecke wird wieder mehr geflogen. Im vergangenen Jahr hat die Zahl der Flugreisenden in Europa um gut ein Drittel zugenommen und damit auch der CO2-Ausstoß. Dafür müssen Fluggesellschaften eigentlich schon seit 10 Jahren bezahlen über das europäische Emissionshandelssystem, was sich bislang aber kostenmäßig in Grenzen hielt. Damit soll bald schon Schluss sein. Die EU will die Fluggesellschaften in Zukunft stärker zur Kasse bitten. Das berichtet Holger Beckmann aus Brüssel.
Fliegen könnte ab 2026 teurer werden, denn dann müssen Fluggesellschaften für ihre CO2-Emissionen bezahlen, so wie andere Unternehmen auch. Bisher können sie einen großen Teil ihrer beim Emissionshandel zur Verfügung gestellten sogenannten Verschmutzungszertifikate kostenlos bekommen. EU-Staaten, das Europaparlament und die EU-Kommission haben sich jetzt allerdings auf schärfere Regeln für den Flugverkehr verständigt. Danach müssen auch Airlines in Zukunft für den Ausstoß von Kohlendioxid entsprechende Papiere kaufen. Diese Verpflichtung soll stufenweise eingeführt werden. Ab 2024 gilt sie für 25% der Flüge, 2 Jahre später dann vollständig. Allerdings nur für solche innerhalb Europas. Bei Langstreckenflügen soll die EU-Regelung nicht greifen. Für diese gilt ein internationaler CO2-Ausgleich der UN. Die Europäische Union behält sich aber das Recht vor, ihre Vorschriften auch auf den weltweiten Verkehr auszuweiten, falls sich zeigen sollte, dass der globale Ausgleichsmechanismus für Airline-Emissionen nicht ausreicht, damit der Flugverkehr bis 2050 wirklich klimaneutral wird. Denn das bleibe das entscheidende Ziel, hieß es.
Aus Brüssel, Holger Beckmann. Und diese EU-Einigung aus der Nacht, die nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Werle. Frau Werle, wie reagiert denn die Flugbranche darauf?
Ja, für die Fluggesellschaften ist klar, es wird teurer, zumal ja auch weitere Verschärfungen noch möglich sind. Letztendlich ist man schon dabei, nachhaltige Kraftstoffe auszuprobieren. Es ist halt nur nicht so einfach, wie Lösungen für den Verkehr auf der Straße zu finden. Bislang, da sind viele Fluggesellschaften noch recht optimistisch, die Buchungszahlen nehmen zu. In der Lufthansa heute aber 1% im Minus, noch deutlicher im Minus die Papiere von Airbus. Der Flugzeugbauer wird in diesem Jahr weniger Flugzeuge ausliefern können als geplant. Das hat mehrere Ursachen. Es gibt immer noch Probleme bei den Lieferketten, Fachkräfte fehlen. Auch das sei ein Grund, dass nicht so produziert werden kann wie geplant. Ungünstige Wechselkurse kommen noch hinzu. Die Aktien von Airbus heute mehr als 2% im Minus.
Wir haben es eingangs gehört, China lockert die strikten Corona-Regeln, die ja in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten auch an den Börsen schon für Stimmungstiefs gesorgt hatten. Das dürfte doch jetzt eigentlich für Erleichterung sorgen, oder?
Theoretisch ja. De facto der DAX heute nur ganz kurze Zeit im Plus. Ja, mit diesen Lockerungen sind große Hoffnungen verbunden, denn das bedeutet ja, dass bei den Corona-Ausbrüchen in China nicht gleich ganze Stadtbezirke oder noch größere Regionen abgeriegelt werden müssen. Es wird noch möglich sein, zur Arbeit zu gehen, einkaufen zu gehen. Und das käme nicht nur der chinesischen Wirtschaft zugute, auch den Handelspartnern. Dass es die Lage ernst ist, sehen neue Zahlen zum Außenhandel. Der Außenhandel Chinas ist zuletzt nämlich deutlich eingebrochen. Heute kamen zudem neue Konjunkturdaten. Die Industriebetriebe hierzulande haben im Oktober weniger produziert. Das sind zwar keine guten Nachrichten, aber immerhin, es geht nicht rasant nach unten. Schließlich haben ja auch hierzulande Betriebe immer noch mit fehlenden Materialien zu kämpfen. Energie ist knapp, die Preise ist hoch. Der DAX jetzt 0,4% im Minus, er fällt auf 14.278 Punkte.
Ja, und auch BASF machen die gestiegenen Gaspreise ja schon seit geraumer Zeit zu schaffen. Und die haben jetzt auch Konsequenzen für die Produktion.
An einigen Standorten wurden weite Teile der Anlagen heruntergefahren. BASF ist auch dazu übergegangen, den Gasbedarf stark zurückzufahren, Gas durch andere Rohstoffe zu ersetzen. Eine Besserung der Lage ist so schnell nicht in Sicht. Aktien von BASF 0,5% im Minus.
Und SAP reagiert auf den Fachkräftemangel.
Ja, ein Grund ist der demografische Wandel. Die sogenannten Babyboomer gehen langsam in Rente, also die geburtenstarken Jahrgänge. SAP sagt nun, wir wollen die Einstellungskriterien ändern, wollen künftig auch Bewerber ohne Uni-Examen akzeptieren. In anderen Unternehmen geht man ähnliche Wege. Aktien von SAP 0,5% im Minus.
Börseninformationen waren das von Claudia Werle. Vielen Dank in den Frankfurter Börsensaal. Der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung geht an Maria Stepanova. Das ist gleich eines der Themen in Kultur heute, dann mit Enne Seidel am Mikrofon. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft, sagt Eva Bahner.